Wir haben einen ganz besonderen Gast, Kardinal Schönborn, extra angereist aus Wien. Ja, ihr kennt wahrscheinlich euren Kardinal, euren Bischof schon. Für alle anderen eine kurze Vorstellung. Also Kardinal Christoph Schönborn wurde zum Priester geweiht 1970, haben wir heute Morgen rausbekommen. Also ist schon sehr lange Priester, 46 Jahre. Ist Erzbischof in Wien seit 1995 Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz. Er war Vorsitzender auch des Ausschusses, der den Katechismus geschrieben hat, den katholischen Katechismus, den ihr sicher alle auch im Schrank stehen habt und immer wieder auch vorholt. Er ist war enger Vertrauter der letzten zwei Päpste, des aktuellen Papstes, der letzten drei Päpste. Nicht so einfach, einen Kardinal anzumoderieren. Genau, also Benedikt Johannes Paul, Benedikt XVI. Oder davor in dem Fall noch Johannes der 23. Johannes Paul I., Johannes Paul II., Benedikt XVI. Und Papst Franziskus. Für alle Theologen und sicher auch darüber hinaus, er hat einige Bücher auch geschrieben, theologische, sehr interessante Werke. Und ganz persönlich kenne ich Leute, die mit ihm auch schon in der Disco waren und missioniert haben. Also den Kardinal Schönborn, den trifft man in Wien immer wieder auch, sei es in der Fußgängerzone oder eben dann halt auch mal in der Diskothek, wo einfach halt auf die Leute zugeht. Genau, also ein ganz spezieller Gast und darum laden wir Sie jetzt ein, zu uns zu sprechen und damit Sie einfach zum Kanal der Barmherzigkeit des Gottes werden, möchten wir einfach auch für Sie beten und Sie der Mutter Gottes anvertrauen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Ja, grüß Gott und guten Morgen allen noch meinerseits. Wir beginnen die Katechesen immer mit einem Wort der Heiligen Schrift, das uns von den Organisatoren des Weltjugendtages vorgeschlagen ist für den heutigen Tag. Ihr werdet etwas überrascht sein, warum gerade dieser Text uns heute vorgeschlagen ist, der auf den ersten Blick sehr wenig mit der Barmherzigkeit zu tun hat. Bitte.
Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher. Und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Als die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Da führte ihn der Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie ist mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm, in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm alleine dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem und stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab.
Ganz wichtiger Hinweis. Beichte. Ja, ich hoffe, ihr benutzt alle die Gelegenheit des Weltjugendtages zur persönlichen Beichte. Es ist ein so großes Geschenk. Ja, meine Lieben, die große Frage, die ich mir gestellt habe, warum, what heavens, was um Himmels Willen, ist den Organisatoren des Weltjugendtages in den Sinn gekommen, am ersten Tag der Katechesen ausgerechnet diesen Text uns als Leittext für die Katechese vorzuschlagen. Die Versuchungen Jesu in der Wüste, den Teufel. Was soll das für die Barmherzigkeit? Ich möchte mit euch ein wenig darüber nachdenken, 20 Minuten lang, und dann Open Floor, offenes Feld für alle Fragen, Austausch, Gespräch. Erstens, wir sind in der Stadt von Heiligen Papst Johannes Paul. Wir sind in der Stadt der Heiligen Faustina. Ist einer der ganz großen Plätze der Welt, wo der Herr das Geheimnis seiner Barmherzigkeit noch einmal ganz stark bewusst gemacht hat. Und Johannes Paul II. War sicher der Papst der Barmherzigkeit. Das war das große Thema seines Lebens. Es hat ihn von Jugend an geprägt. Wir könnten viel darüber erzählen, über seine Beziehung zu Schwester Faustina, die er persönlich nicht mehr gekannt hat, aber die sein Leben sehr geprägt hat, schon von sehr früh an. Aber ihr werdet vielleicht auch einen Besuch bei der Heiligen Faustina machen. Das ist ein ganz besonderer Platz. Ja, was hat der Teufel mit der Barmherzigkeit zu tun? Warum ausgerechnet die Versuchungsgeschichte? Ich glaube, es ist ganz gut, gleich am Anfang daran zu erinnern, es gibt den Teufel. Ich werde nie vergessen, die erste Predigt, die Papst Franziskus nach seiner Wahl uns Kardinälen gehalten hat, die ihn gewählt haben. Das war harte Kost oder starke Kost. Erstens hat er nicht gesungen, das waren wir gewohnt, natürlich das Päpste singen. Johannes Paul hat wunderbar gesungen, ja, und Papst Benedikt singt ganz klassisch schön. Ja. Papst Franziskus singt nicht, er hat ein Lungenproblem, und es gibt einen alten Spruch, der sagt, Jesuita non cantat. Gibt es hier einen Jesuiten? Ja. Jesuiten singen nicht, das stimmt nicht ganz. Ich habe sehr gut singende Jesuiten gehört. Auf jeden Fall, der Papst hat uns überrascht zuerst, dass er nicht gesungen hat. Okay, das hat er bis jetzt so gehalten. Aber die große Überraschung war, dass er uns gesagt hat, uns Kardinälen, ihr müsst euch entscheiden, entweder ihr macht das Werk Christi oder ihr macht das Werk des Teufels. So deutlich hat man das selten gehört. Das heißt, wir haben alle es zu tun mit dem, der Vater der Lüge ist und der uns kommt mit dem Schein der Barmherzigkeit und der in Wirklichkeit, wie Jesus ihn genannt hat, der Menschenmörder von Anbeginn ist. Es gilt deshalb zu unterscheiden, was ist echte Barmherzigkeit und was ist falsche Barmherzigkeit, Pseudo-Barmherzigkeit. Und ich vermute, dass wir deshalb diesen Text der Heiligen Schrift bekommen haben für heute, dass wir darüber nachdenken, was ist echte Barmherzigkeit, was ist Pseudo-Barmherzigkeit, falsche Barmherzigkeit. Ja. Wenn ihr beobachtet in den Supermärkten, ja, da gibt es immer so auf Kinderhöhe gibt es viele Süßigkeiten. Das ist wirklich, ich würde fast sagen, teuflisch. Die Mutter oder der Vater gehen einkaufen, zahlt an der Kasse, das Kind an der Hand, das Kind sieht auf seiner Augenhöhe die Zuckerln, die Süßigkeiten und wird lästig. Und Mutter oder Vater sind gerade bei der Kasse. Naja, damit das Kind endlich Ruhe gibt, kauft man ihm noch die Süßigkeiten hier vorne. Das ist Pseudo-Barmherzigkeit. Ja? Es ist nicht die echte Barmherzigkeit. Wie sieht echte Barmherzigkeit aus? Ich möchte mit euch kurz die drei Versuchungen durchgehen, die Jesus zugelassen hat, obwohl er der Sohn Gottes ist. Er hat es zugelassen, versucht zu werden. Wir können uns alle fragen, wie sieht das aus mit den Versuchungen in meinem Leben? Was mir schon lange aufgefallen ist, eine Versuchung wird überhaupt nicht genannt und von der glauben wir meistens, dass es die größte und die stärkste ist, das sind die sexuellen Versuchungen. Wenn man heute sagt Versuchung, dann denkt man meistens sexuelle Versuchung. Ich weiß nicht, ob der Teufel so gescheit war, dass er gewusst hat, da kann er Jesus nicht erwischen, da kann er ihn nicht packen. Ja. Warum? Weil Jesus so voll der Liebe war, dass er mit einer falschen Liebe nicht versuchbar war. Ja. Es geht immer um die Liebe. Aber er lässt das beiseite und ich lasse es auch beiseite. Vielleicht findet ihr, das sei feig, dass ich davon nicht spreche, von den sexuellen Versuchungen, die wir alle kennen, natürlich. Das ist normal, das ist ein Teil des Lebens. Ja. Nein, drei Versuchungen werden genannt. Die erste kann natürlich auch, kann man inklusive die sexuellen Versuchungen dazu nehmen, das ist die Genusssucht. Jesus hat Hunger. Nach 40 Tagen, kein Wunder, der Teufel sagt ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach aus diesen Steinen hier Brot, dann hast du zu essen. Die Versuchung der Genusssucht. Wir alle brauchen Nahrung. Ich hoffe, ihr habt auch halbwegs ordentlich zu essen bekommen. Das ist bei den Weltjugendtagen ja, nicht immer ganz einfach. Ich bin inzwischen schon ein Profi der Weltjugendtage, wegen fortgeschrittenen Alters immer noch bei den Jugendtagen dabei. Wir Bischöfe haben ja eine privilegierte Position. Wir werden kaserniert in einem Hotel, ja, und werden dort sehr gut gefüttert. Ich weiß nicht, ob es euch so gut geht, dass ihr so verwöhnt werdet, wie wir Bischöfe. Ich weiß nicht, ob die Schlafgelegenheiten bei euch besser sind als bei uns. Ich hatte ein gutes Bett heute. Ja. Genuss ist nicht etwas Schlechtes. Wer von euch hat die Screwtape Letters von C.S. Lewis noch nicht gelesen? Noch nicht gelesen, so viele. Es ist dringend Nachholbedarf. Hier vorne sitzt ein lieber Freund, der ein großer Spezialist von C.S. Lewis ist. Zeig dich mal, steh mal auf da. Ja. Ja. C.S. Lewis ist ein Must für Christen, ja, und für viele, die es werden möchten. Ja. Die Dienstanweisung an einen Unterteufel ist eines der wichtigsten Klassiker der christlichen Literatur. Da ist der große Sieg über den Teufel, ihr kennt die Geschichte, ein Oberteufel schreibt an seinen Neffen, Unterteufel, Anweisungen, wie er einen Frischbekehrten schnell wieder für unseren Vater in der Tiefe zurückgewinnen kann, also den dort unten. Ja. Diese Dienstanweisungen an einen Unterteufel sind ganz köstlich. Und das Schlimmste, was dem Teufel passiert, dem jungen Unterteufel, ja, der sich da noch nicht so auskennt mit den Versuchungen, ist, dass sein Kunde, ein Frischbekehrter, an einem Sonntag spazieren geht, wunderschöne Landschaft, und er kehrt in ein Landgasthaus ein und trinkt ein Bier und hat ein unglaubliches Glücksgefühl. Da sagt der Oberteufel zum Unterteufel, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Echte Lust, echte Freude, Echter Genuss hat etwas mit Gott zu tun. Manfred Lütz ist hier, das ist der Spezialist für Lust. Ja. Also wenn ihr lesen wollt, wie man Lust auf Lust bekommt, dann müsst ihr Lütz lesen. Ja. Echte Lust ist ein Kind Gottes. Ist ein wunderbares Geschenk. Ja. Falsche Lust, Genuss, Sucht. Alle drei Versuchungen haben etwas zu tun mit Sucht. Sucht macht uns kaputt. Echte Lust baut auf. Es ist was Wunderbares, einen gut gedeckten Tisch zu haben, ein gutes Essen, das auch ehrlich zu genießen, ist ein großes Geschenk. Also, es geht bei Jesus nicht gegen die Freude am Genuss, sondern es geht darum, lasst euch nicht fangen von dem, der euch die Lust durch falsche Lust vergällen will, verderben will. Die zweite Versuchung ist die Habsucht. Die Habsucht. Haben wollen, haben, haben, haben. Was passiert? Der Teufel zeigt Jesus alle Reiche der Welt und sagt ihm, die gehören mir und ich gebe sie, wem ich will. Daran sieht man, dass der Teufel der Lügner von Anbeginn ist. Der Lügner von Anbeginn. Ich habe in meiner seelsorglichen Tätigkeit immer wieder zu tun gehabt mit Menschen, die sehr vom Bösen bedrängt sind. Das gibt es. Das gibt es. Das ist eine Wirklichkeit, mit der wir in unserer Welt viel zu tun haben. Mein Standardsatz in Gesprächen, in geistlichen Gesprächen mit Menschen, die vom Bösen bedrängt sind, immer daran zu erinnern, er ist ein Lügner. Wenn er dir sagt, du bist nichts wert, das ist Lüge, das stimmt nicht. Du bist kostbar. Auch wenn du dir, Mikrofone abschalten, beschissen vorkommst. Ja. Auch wenn du dir elend und schlecht vorkommst und das Gefühl hast, ich kann nichts, ich stelle nichts dar, ich bin nichts wert, bitte glaubt nicht dem Vater der Lüge. Glaubt Jesus. Es ist der Lügengeist, der uns sagt, mir gehört das alles. Ich gebe es dir, wenn du mich anbetest. Es stimmt nicht, es gehört nicht ihm. Das, was sich heute abspielt in unserer Welt, mit dem Terror, mit schrecklichen Geschichten im Nahen Osten, in Afrika, in Frankreich. Ihr habt gehört von diesem Priester gestern früh ist ein 84-jähriger Priester während der Messe in einem Ort, den ich kenne, ich habe in dieser Kirche schon die Messe gefeiert, in der Nähe von Rouen. Ich kannte den damaligen Pfarrer dieser Kirche, dieser Gemeinde. Sind zwei Dschihadisten in die Kirche eingedrungen, Junge, ja, und haben dem Pfarrer, der am Altar stand, verpflichtet, sich hinzuknien, und haben ihm die Kehle durchgeschnitten, am Altar. Und sie sind dann, ist dann Polizei gekommen und die beiden sind erschossen worden. Es hat mehrere Verletzte gegeben, aber dieser Priester ist am Altar geschlachtet worden. Das wirklich wie das Lamm Gottes, sozusagen sein Blut sich mit dem Blut Christi vermischt. Und da hat man manchmal den Eindruck wirklich, er ist der Herr der Welt, der Widersacher, der Teufel. Er ist der Herr der Welt. Alle Reiche dieser Welt gehören mir. Es stimmt nicht. Er ist nicht der Herr der Welt. Christus ist der Herr der Welt. Er ist der König, aber er ist es vom Kreuz aus. Und das war gestern das große Zeichen, dieser Priester, der am Altar während der Messe für Christus sein Leben gelassen hat. Er ist der wahre Herr. Die dritte Versuchung ist die Versuchung der Geltungssucht. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann stürzt dich von der Zinne des Tempels herunter und alle werden dich bewundern. Du wirst groß sein, du wirst gelobt sein. Alle Zeitungen werden dich über dich schreiben, alle Postings werden dich bejubeln. Die Geltungssucht. Geltungssucht ist etwas ganz Elementares. Manche Psychologen meinen, sie sei viel stärker als alle anderen Süchte. Geltungssucht. Jemand sein zu wollen. Anerkannt sein. Anerkannt sein. Ein so berechtigter Wunsch, anerkannt sein. Was ist das für ein Geschenk, wenn die Eltern ein Kind anerkennen? Ja. Ich habe neulich ein Erlebnis gehabt bei mir in der Hauskapelle, das mich zutiefst bewegt hat. Es waren einige Mitarbeiter aus der Diözese bei dieser Messe und es war ein junger Mitarbeiter mit seinem kleinen 6-jährigen Sohn. Die waren in der ersten Reihe und ich habe diesen kleinen Buben beobachtet vom Altar aus. Der ist immer wieder unter der Bank verschwunden, dann ist er wieder, hat er heraufgeschaut, wie halt ein 6-jähriger Bub. Und mich hat dann so beeindruckt, wie der Vater ihn immer wieder bei der Hand genommen hat. Dann war er ganz beruhigt, der Vater hat den Buben an der Hand. Dann hatte ich plötzlich ein ganz tiefen Schmerz im Herzen, weil ich mir gedacht habe, was wäre das in meinem Leben gewesen, wenn mein Vater einmal so mit mir in der Kirche gewesen wäre. Mein Vater ist schon lange gestorben, wäre jetzt heuer 100 Jahre alt. Er konnte es einfach nicht. Er hatte zu Schreckliches erlebt, den Krieg, hatte furchtbare Sachen erlebt und er war unfähig, uns diese Nähe zu zeigen. Unfähig. Er konnte nicht, es war nicht seine Schuld. Aber was ist das für eine Sehnsucht in einem Kind, festgehalten zu sein vom Vater, ja. Gelten zu können, bedeutsam zu sein. Das ist berühmte Trompete um 10 Uhr. Hab gehört, der Ton hat abgerissen. Kennt die Geschichte, ist ganz wichtig für Krakau, vom Marienturm, vom Turm der Marienkirche wird immer geblasen. Kurz nach 10, eigentlich in der Nacht, aber sie machen es offensichtlich jetzt auch am Tag. Das war bei einer Belagerung Krakaus, da der Turmbläser hat geblasen und mitten während dem Blasen hat ihn ein feindlicher Pfeil getroffen und der Ton ist mittendrin abgebrochen. Das war jetzt gerade, vielleicht habt ihr es gehört, eine wichtige Erinnerung von Krakau. Wie wunderbar ist es, wenn man Anerkennung bekommt. Anerkennung. Wie viel könnt ihr da selber tun? Wie viel können wir da tun? Durch Danken. Durch ein Wort der Anerkennung. Wie wesentlich, lebenswichtig ist es, dass die Eltern ihren Kindern Anerkennung geben. Ich sage immer, warum gibt es so viele jüdische Genies? Ja. Sehr einfach, weil die Mama, die jüdische Mama, ihre Kinder einfach für genial hält. Ja. Und darum kommen so viele Genies heraus. Ja. Wenn die Eltern ihre Kinder nur heruntermachen und sagen, du taugst nicht, du kannst nichts, wie soll da was werden? Gelten wollen ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Wir dürfen gelten wollen, aber es darf nicht zur Sucht werden, weil wir sonst in unseren Beziehungen nicht wirklich einander begegnen können, wenn es immer nur um mich geht, um meine Geltung. Die drei Versuchungen, Genusssucht, Habgier und Geltungssucht, das sind die drei Versuchungen Jesu. Jetzt meine Frage, warum haben die guten Vorbereiter des Weltjugendtages ausgerechnet diesen Text genommen? Was hat das mit der Barmherzigkeit zu tun? In allen drei Versuchungen geht es um einen einzigen Punkt. Es geht um die Beziehung Jesu zu seinem Vater. Wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du der Sohn Gottes bist, dreimal. Der Teufel versucht, Jesus an dem Punkt zu erwischen, der der wichtigste Punkt ist in seinem Leben. Er ist der Sohn Gottes. Das heißt, er hat zu seinem Vater, zu Gott, eine absolute Vertrauensbeziehung. Er muss es nicht selber schaffen. Er muss, das ist sein innerstes Leben, er muss mit dem Vater im Vertrauen bleiben. Ich schließe fast schon mit einer Erfahrung, die für mein Leben ganz, ganz prägend geworden ist. Es ist die Erfahrung, die Petrus gemacht hat, als er Jesus verleugnet hat. Die Barmherzigkeit, die Petrus erfahren hat, in dem Moment, als er dreimal Jesus verraten hatte, dreimal verleugnet hat, ich kenne diesen Menschen nicht, wie Jesus sich umdreht und ihn ansieht. Wir haben diesen Blick nicht selber erlebt. Ja, wir waren nicht dabei. Wir wissen nur eines, dieser Blick hat das Leben des Petrus für immer verändert. Wir können noch so viele Fehler machen. Wir können noch so viel in die Fußangeln des Teufels geraten sein, in seine Fallen geraten sein. Wenn wir dem Blick Jesu begegnen, ist es nicht der Blick der Anklage. Was hast du da wieder angestellt? Was hast du da gemacht? Es ist der Blick der Barmherzigkeit. Habt ihr den erfahren? Wie merkt man den? Wie entdecken wir diesen Blick Jesu, der mich anschaut? Und in diesem Blick weiß ich, auch wenn ich noch so viele Fehler gemacht habe, auch wenn ich noch so sehr in meiner Sehnsucht nach Genuss daneben getappt habe oder in meinem Wunsch zu gelten, er verurteilt mich nicht. Und da muss ich euch dieses für mich ganz, ganz persönliche, aber ganz wichtige Erlebnis kurz erzählen. Ich war damals vielleicht 22, ich war schon junger Dominikaner, da gibt es auch so einiges Junggemüse, Geistliches. Ja. Steh mal auf, wie alt bist du? Wie viel? Wie alt? Wie viel? Ja, schon ein Jahr älter, wie ich damals war. Ich war damals junger Dominikaner und bin auf Ferien gefahren zu meiner Tante und meinem Onkel in der Nähe von Graz. Der Onkel war auch mein Taufpate und ich habe die beiden sehr, sehr gerne gehabt. Es war ein wunderbarer Onkel und Tante und ich komme zu ihnen. Und mein Onkel war ein sehr scheuer Mann, der hat mich wirklich ganz tief geliebt. Er hat mein Leben auch sehr geprägt als mein Taufpate. Ja, und ich war noch keine Stunde da, kommen eine Bande Cousins und Freunde und Bekannte aus der Nachbarschaft, halt so wie das bei euch da ist, ja, und haben gesagt, komm mit, wir haben eine Fete. Ja, in der Nachbarschaft. Ja. Natürlich als junger Dominikaner geht man gerne auf eine Fete. Ja, ja. Also eine, heute würde man sagen, eine Party oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht, wie er das nennt. Auf jeden Fall habe ich einen Moment geschwankt, weil ich gewusst habe, der Onkel und die Tante, vor allem er, hat sich so gefreut, dass ich da bin. Und ich habe mich, wie man in Wien sagt, ich habe mich verzahnen lassen. Ich habe mich und bin mit denen mitgegangen. Und ich werde nie in meinem Leben vergessen den Blick meines Onkels. An diesem Blick habe ich gespürt, gesehen, wie weh es ihm tut, dass ich schon wieder weggehe. Und gleichzeitig war in diesem Blick keine Spur von Verurteilung, von Vorwurf. Und immer wenn ich über den barmherzigen Vater spreche, dann muss ich an diesen Onkel denken. Und dieser Blick, der mir mein Leben lang nachgeht, ein Blick, in dem Trauer war, Schmerz, aber keine Spur von Verurteilung, Freiheit, Güte, Güte, auch wenn es ihm wehgetan hat. Das ist die Antwort auf diese drei Versuchungen des Teufels. Das ist die Antwort. Der Blick Jesu, wenn wir etwas falsch gemacht haben, ja, wenn wir gesündigt haben. Und dieser Blick heilt unvergleichlich. Nichts in der Welt heilt so wie dieser Blick. That's what I wanted to say.
Ganz herzlichen Dank, Herr Kardinal, besonders für das persönliche Zeugnis auch. Wir haben jetzt wirklich die Chance, ungefähr 15 Minuten Fragen zu stellen, zu dem Thema auch, Barmherzigkeit.
Vielen Dank, Eminenz, für Ihren Vortrag. Ein Punkt, der mich interessiert, den ich nicht ganz verstanden habe. Sie haben gesprochen von diesem Königtum Christi, aber vom Kreuz aus. Wie können wir das verstehen angesichts dieser Ohnmacht, die er hat, die aber doch eine Form von Macht ist? Könnten Sie darauf eingehen?
Wunderbare Frage, danke. Wunderbare Frage. Scheinbare Ohnmacht, völlig ausgeliefert, ja. Gekreuzigt, ja. Kann nicht einmal die Hände bewegen. Gibt einen Roman von einem Russen, Michael Bulgakov, ja, der Meister und Margarita. Es ist eine Szene beschrieben, die ich nie vergessen werde, die Jesus am Kreuz. Er kann nichts tun gegen die Fliegen, muss man sich mal vorstellen. Die Fliegen, ja, gekreuzigt, das ganze Gesicht voller Fliegen, kann sie nicht wegwischen. Ohnmächtig. Ja. Aber es gibt keine größere Kraft als diese Ohnmacht, Jesu. Was passiert bei so inzwischen vielen Dschihadisten, die Zeugnisse mehren sich, dass sie dem Blick Jesu begegnen. Ja. Sie dem Blick Jesu begegnen. Meine große Hoffnung, und ich glaube, wir dürfen alle dafür beten, wirklich, den Herrn inständig bitten, den Heiligen Geist darum bitten, offenbare deine Barmherzigkeit vielen dieser irregeleiteten, vom Teufel irregeleiteten jungen Menschen, die glauben, Gott einen Dienst zu tun, wenn sie sich mit möglichst vielen anderen in die Luft sprengen. Es gibt nur eine Antwort auf den Dschihadismus. Der größte Wahnsinn war, nach dem September 9/11, wie George Bush den totalen Krieg gegen den Terror verkündet hat, dass dessen Früchte ernten wir jetzt. Hass erzeugt nur wieder Hass. Die Antwort Jesu. Die Antwort Jesu ist die, die der römische Hauptmann vor dem Kreuz gegeben hat. Ihr kennt die Stelle bei Markus im 14. Kapitel der Kreuzigung Jesu, wie der römische Hauptmann sagt, dieser Mann war wahrhaft Gottes Sohn, sagt er vor dem Gekreuzigten. Ja, das ist die Antwort.
Ja, eine Frage, Herr Kardinal. Und zwar, was würden Sie einem Menschen mit mir raten, der immer wieder den Blick der Pharisäer auf andere wirft, anstatt den barmherzigen Blick des Herrn?
Du findest dich in guter Gesellschaft. Ja. Wer von euch noch nie den Blick des Pharisäers gehabt habe, werfe den ersten Stein auf, wie heißt du? Isaak. Ja, schön. Also, das ist natürlich die Urversuchung der Frommen. Ja. Und nachdem hier lauter Fromme sitzen, haben wir alle diese Urversuchung. Ja, das ist ein lebenslanger Kampf, ich kann es dir versprechen. Du wirst auch noch mit 70 damit zu kämpfen haben. Ja. Betet das Gebet der heiligen Faustina, wir haben es im Pilgerbuch drinnen natürlich, dieses wunderbare Gebet, wo sie Jesus bittet, alle ihr ganzes Wesen, ihre Augen, ihre Ohren, ihren Mund, ihre Hände, ihre Füße, ihr Herz mit Jesus zu verwandeln, mit Jesu Barmherzigkeit. Ja. Das schließt nicht aus, dass Jesus, einzige Stelle, wo Jesus zornig geworden ist, ist die Hartherzigkeit der Pharisäer. Und da sind wir alle Pharisäer. Ja, Hartherzigkeit. Sklerosis des Kardias heißt es im Griechischen. Sklerose des Herzens. Ein poröses Herz, Porosis des Kardias. Ein porös gewordenes Herz ist ein totes Herz. Ja. Hartherzigkeit ist schon Tod der Seele. Ja. Drum verspricht ja Gott durch den Propheten, ich gebe euch ein neues Herz, ein Herz aus Fleisch, ja, ein lebendiges Herz. Darum müssen wir bitten. Und der Heilige Geist, der ist dieser Wasserstrahl, der den Lehm beweglich hält. Ihr kennt das bei der Töpferscheibe. Wenn man Töpferscheibe, muss immer Flüssigkeit draufkommen, sonst wird der Ton hart, dann kannst du ihn nicht mehr formen. So wird unser Herz, wenn nicht der Heilige Geist es ständig lebendig hält und gut hält, gut macht. Okay, Isaak? Gut.
Wollen Sie eigentlich auch Papst werden?
Das ist ein schönes Beispiel über den Unterschied zwischen veröffentlichter Meinung und realer Meinung. Ich wurde in den Medien 2005 und auch wieder 2013 als Papabilis gehandelt, in den Medien. In Frankreich sogar an erster Stelle in den Rankings. Aber schon die österreichischen Journalisten haben mich nicht an die erste Stelle gestellt. Die kennen mich besser als die französischen. Und die Kardinäle haben das noch ganz anders gesehen, wie das Ergebnis zeigt. Also die veröffentlichte Meinung und die Realität sind Gott sei Dank unterschieden. Nein, ich wünsche es mir wirklich nicht. Ich bin sehr dankbar, dass Papst Franziskus im Sturm gewählt worden ist, im Konklave.
Sie haben vorher gesprochen auch von der Versuchung der Anklage, dass wir jungen Leute oft auch sehr schnell, oder mir geht es oft so, dass wir sehr schnell sind, auch andere anzuklagen, wenn es auch nur ein Gedanken ist, oder auch sich auch selber anzuklagen. Was haben Sie da vielleicht konkret an Tipps, wie man das, wie wir eben nicht in diese Versuchung geraten, gegenseitig uns anzuklagen, zu mobben, wie es wir sagen?
Papst Franziskus hat als Jesuitenprovinzial in Argentinien ein Büchlein geschrieben, das ich euch sehr empfehle, das ist auf Deutsch herausgekommen bei Herder, über die Selbstanklage. Klassisches Thema bei den alten Meistern, den alten geistlichen Meistern, und es entspricht natürlich ganz dem Evangelium. Was siehst du denn Splitter im Augen des anderen und siehst den Balken im eigenen Auge nicht? Es gibt eine ganz einfache Übung. Stell dir die Frage, wie würde ich in der Situation handeln, in der die Person ist, die ich jetzt verurteile? Weiß ich, wie ich handeln würde?
Herr Kardinal, wenn ich diesen Text, den wir gehört haben, hört, dann fühle ich mich als junger Mann alleingelassen von der Kirche. Wir haben einen Jesus, der widerspricht ja allen männlichen Rollenbildern. Er braucht nicht das große Auto, er braucht nicht die Macht, sondern er sagt, das ist halt alles nicht nötig. Und gleichzeitig haben wir oft so diese, in der katholischen Kirche habe ich so das Gefühl, wir alles Abweichende von diesem klassischen Rollenbild eines Mannes ist irgendwas mit Gender, das ist schlecht, das ist der Untergang. Und Sie haben selber gesagt, Jesus ist ja, würden wir heute sagen, ein asexueller Mensch. Und so fühle ich mich auch ein bisschen verlassen als ein junger Mann, der in einer modernen Gesellschaft seinen Platz finden will und aber trotzdem irgendwie das Gefühl hat, von wegen, von mir wird von der katholischen Kirche erwartet, doch so ein klassisches Männlichkeitsbild zu vertreten.
Uff. Ja, was ist ein klassisches Männlichkeitsbild? Was ist ein echter Mann? Ja. Ja, da gibt es Rankings. Da gibt es echt. Ja. Okay, also kein Speckbäuchlein. Ja. Das ist eine ganz, ganz tiefe Frage, die du da gestellt hast. Ganz tiefe Frage. Wie finde ich meine Rolle, auch meine Identität als Mann oder Frau. Ja. Es ist natürlich ganz, 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 ganz wesentlich, wie du gesehen wirst von den anderen, ob du die richtigen Menschen findest, die dir den Blick auf dich eröffnen, so dass du zu dir Ja sagen kannst. Bejahung seiner selbst, Bejahung. Annahme seiner selbst, sich selber annehmen. It's a lifelong program, lebenslanges Programm. Ich sei mir nicht böse, dass ich keine glatte Antwort drauf habe, aber beten wir füreinander, dass wir uns selber annehmen können. Es ist etwas Wunderbares, wenn man das kann. Ja. Ach ja, schwere, schöne, lebenslange Aufgabe. Ich wünsche euch viel Mut dazu. Ja.
Eminenz, ich frage mich, wenn es heißt, die Gnade Jesu gelte für alle Menschen und sei bedingungslos, dann frage ich mich, kann es so etwas wie bedingungslose Gnade geben? Setzt nicht die Vergebung, die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes den Glauben an ihn voraus und den Willen zur Umkehr? Denn es gibt ja Menschen, die erfahren, ich kann gar nicht glauben. Und die Macht des Bösen über einen Menschen kann doch so stark werden, dass er auch zur Umkehr gar nicht mehr fähig ist. Dann frage ich mich, wie kann diese Barmherzigkeit Gottes so einen Menschen überhaupt noch erreichen?
Das ist eine klassische Versuchung des Teufels. Das ist eine klassische Versuchung des Teufels, zu glauben, dass die Barmherzigkeit Gottes vor unserer Härte, unserem Unglauben ohnmächtig wird. Dass die Barmherzigkeit Gottes größer ist als alle unsere Möglichkeiten. Das ist absolute Lehre der großen Heiligen, Katharina von Siena, Johannes Paul II., Faustina. Ja, jetzt könnten wir, hier gibt es ja auch Jesuiten, ja, ich bin ein Dominikaner, hier gibt es, glaube ich, Jesuiten, wir könnten jetzt den Gnadenstreit beginnen. Ja. Der hat 2 Jahrhunderte lang die Kirche beschäftigt, bis es dem Papst zu blöd geworden ist und er verboten hat, über die Gnade zu diskutieren. Ja. Ist die Gnade, geht sie meiner Bekehrung voraus oder ist meine Bekehrung die Voraussetzung für die Gnade? Ja. Ist das Ei vor der Henne oder die Henne vor dem Ei? Nein, es ist natürlich immer beides. Ich nenne euch nur ein Beispiel, das das wunderbar zeigt. Ich habe einmal gepredigt darüber, eine herzzerreißende Predigt, über die bedingungslose Liebe Jesu, die bei Zachäus sichtbar geworden ist. Ihr kennt die Geschichte vom Zachäus, der Halsabschneider, der böse, reiche Zöllner, der auf einen Baum geklettert ist, um Jesus zu sehen. Jesus ruft ihn herunter und sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Und ich habe gesagt, das ist für mich das Beispiel der bedingungslosen Liebe. Jesus liebt den Zachäus auch, als er noch ein Sünder war. Und da hat mir jemand eine ganz gescheite Antwort gegeben. Bitte traut euch den Predigern nachher zu sagen, wenn sie einen Unsinn gepredigt haben oder wenn ihr eine andere Einsicht habt. Diese liebe Dame hat mir gesagt, nein, Pater Christoph, damals Pater Christoph, ja, das stimmt nicht, denn Jesus hat die Sehnsucht des Zachäus gesehen. Stellt euch vor, ein kleiner Mann, aber wahnsinnig reich, klettert auf einen Baum. Ja, stellt euch einmal vor, so ein Gestopfter, so ein ganz ein Reicher, ja, klettert auf einen Baum, nur um Jesus sehen zu können. Ja. Da ist natürlich bereits ein Akt des Vertrauens, der Sehnsucht. Ich möchte Jesus sehen. Ja. Und Jesus, der die Herzen kennt, spürt das, sieht das, schaut den Zachäus in die Augen und sagt, kennt ihn beim Namen und sagt, Zachäus, ich muss heute bei dir zu Gast sein, komm schnell herunter. Ja. Also, was war zuerst die Sehnsucht des Zachäus, Jesus zu sehen oder die Gnade Jesu? Ja. Als Dominikaner würde ich sagen, die Gnade Jesu hat im Herzen von Zachäus bereits gewirkt. Darum hat er diese Sehnsucht gehabt. Jetzt kannst du zurückfragen, ja, aber die sich nicht bekehren, hat denen Jesus nicht die Sehnsucht gegeben, hat er ihnen nicht die Gnade gegeben. Der Papst hat verboten, darüber zu diskutieren.
Ich finde es wahnsinnig schwierig zu unterscheiden zwischen der wahren und der falschen Barmherzigkeit, auch anbetracht der ganzen Unstimmigkeiten, die es in der Kirche gibt. Ja. Können Sie uns Ratschläge geben, wie wir konkret unterscheiden können, was ist wahre Barmherzigkeit und was ist falsch?
Das ist die ganz große Frage, die heute in der Kirche viele bewegt. Ja. Ist der Papst Franziskus zu barmherzig? Das wird dann fokussiert auf eine Frage, dürfen sie oder dürfen sie nicht die wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion gehen? Auf diese Frage wird dann alles fokussiert, als ging es nur um diese Frage. Ja, ist der Papst zu barmherzig? Wenn ihr den Text genau gelesen habt, er sagt kein Wort darüber. Warum? Weil die Kunst der Unterscheidung zwischen echter Barmherzigkeit und falscher Barmherzigkeit eine Aufgabe ist, die wir alle haben. Eure Eltern haben sich und bemühen sich immer noch darum, zu unterscheiden, was ist echte Barmherzigkeit für dich und was wäre falsches Nachgeben. Und der Papst sagt, es gibt 2 Gefahren, die gibt es immer. Die Gefahr des Rigorismus, alles ist verboten. Und die Gefahr des Laxismus, alles ist erlaubt. Beides sind Irrlehren, beides ist unmenschlich. Beides ist unmenschlich. Rigorismus ist unmenschlich, Laxismus ist unmenschlich. Der Papst als guter Jesuit sagt, es kommt darauf an, zu unterscheiden. Und das ist die große Kunst, der Heilige Geist hilft uns zu unterscheiden. Was ist jetzt bei mir Bequemlichkeit und was ist echtes Bedürfnis auszuruhen? Wenn ich in der Früh, eigentlich weiß ich, sollte um 7 halb sieben, viertel nach sechs beim Gebet sein, ja, und ich liegen bleibe, weil ich einfach total erschöpft bin. Was ist das Richtige jetzt? Ist Schauen auf meinen Leib und seine Bedürfnisse im Moment das Richtige? Oder muss ich mich zusammenreißen und aufstehen, Zähne zusammenbeißen und beten gehen? Aber diese Aufgabe haben wir alle in jedem Leben. Und nicht nur bei der Frage, dürfen Sie oder dürfen Sie nicht zu den Sakramenten gehen. Der Papst hat mir mal gesagt, Euna Trappola, das ist eine Falle. Du musst zuerst genau hinschauen, wie ist deine Situation? Wie bist du damit umgegangen? Ich frage immer, komme selber aus einer geschiedenen Ehe. Ich war 13, wie die Eltern sich getrennt haben. Ich frage immer, wenn gesagt wird, die Kirche ist so unbarmherzig mit den Wiederverheirateten, dass sie nicht zu den Sakramenten gehen dürfen, sage ich, Moment. Frage ich die Eltern, die sich getrennt haben, wie barmherzig wart ihr mit euren Kindern? Habt ihr euren Rosenkrieg auf den Rücken eurer Kinder ausgetragen? Habt ihr die in Geiselhaft genommen, obwohl sie eure Kinder sind und nicht nur dein Kind oder mein Kind? Und dann sieht das schon ganz anders aus. Da musst du hinschauen. Die große Kunst im christlichen Leben ist die Unterscheidung der Geister. Was kommt vom Herrn? Was kommt von meiner Bequemlichkeit? Und was kommt vom Teufel? Und um diese Unterscheidung kommen wir nicht herum. Und sie ist die große Kunst. Gregor der Große sagt, es ist die Kunst der Künste, ist die Gabe der Unterscheidung. Und wenn ihr mal Kinder haben werdet, werdet ihr sehen, ist die spannende Frage, was ist das Richtige? Da betet man, hört hin, schaut genau auf die Situation, ist aufmerksam, die Kunst der Unterscheidung.
Letzte Frage.
Ich habe eine Frage. Jesus ist ja mächtiger als der Teufel. Wieso vernichtet er ihn denn nicht und lässt zu, dass er uns nicht mehr weiter in Versuchung führt?
Ha! Ihr stellt ganz tolle Fragen, muss ich bewundernd feststellen. Ja. Ich erzähle euch eine köstliche Geschichte, die bei Immanuel Kant steht. Das ist so ein Philosoph. Ja, der Immanuel Kant. In seinem Buch Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Das ist ein Versuch, die Religion einmal ganz vernünftig zu fassen. Ja. Und da hat er eine Fußnote mit genau dieser Frage. Da beschreibt er ganz köstlich, wie ein Missionar bei den Indianern in Amerika, in Kanada, bei den Irokesen, ihnen erklärt, dass Jesus stärker ist als der Teufel. Ja, der Teufel macht sein böses Werk, aber Christus ist stärker. Und dann fragt dieser Indianer, genau die Frage, die du jetzt gestellt hast, ja, warum schlägt Jesus dann nicht den Teufel tot? Und dann schreibt Kant nur, auf diese Frage wusste der gute Missionar keine Antwort. So geht es mir auch. Ich weiß nur eines. Jesus hat schon gesiegt und alles, was der Teufel tut und die Dämonen tun, muss letztlich dem Plan Gottes dienen. Ich hatte einen lieben Freund in Rom, einen Journalisten, einen heiligen Journalisten, der hat ein Buch geschrieben, Arrière Satan, hinter mich, du Satan, Wort Jesus an Petrus. Und ich habe dazu ein Vorwort geschrieben, ein ganz lieber Freund. Und in diesem Buch zeigt er aus vielen Quellen der Heiligen, der ganzen Kirchengeschichte, die Überzeugung, der Teufel muss letztlich den Plänen Gottes dienen. Das ist ein großes Wort, aber es ist ganz schwierig, wenn wir uns natürlich hier 30 Kilometer von Krakau entfernt nach Auschwitz begeben. Warum hat er das zugelassen? Darauf wusste der gute Missionar keine Antwort, meinte Kant. Ja.